ARD. Ich will zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe mal gar kein Tier in den Vordergrund stellen, sondern euch. Alle, die uns öfters hören, wissen, das hier ist unsere Jubiläumsfolge, Folge 100, und gleichzeitig ist es unsere Abschiedsfolge. Und als wir bekannt gegeben haben, dass wir mit diesem Podcast aufhören, da gab es so viele schöne Nachrichten von euch. Deshalb geht jetzt erstmal ein großes Danke an euch für jede einzelne Nachricht und jeden lieben Kommentar. Mario, wir hatten diesen Moment, da hast du mir geschrieben, also ich habe dir ja auch so ein bisschen die Zuschriften zugeschickt, und da hast du geschrieben, ist das nicht schön, dass wir so viele liebe Nachrichten reinbekommen? Das war wirklich toll, das alles so zu sehen. Ne?
Ja klar, also das hat uns natürlich sehr gefreut, und was auch sehr, sehr schön war, dass so viele Tiervorschläge für uns eingeschickt worden sind.
Das stimmt, denn wir haben uns ja gedacht, wir geben für die letzte Folge von Wie die Tiere mal kein Thema vor, sondern wir wollen euch in die Tierauswahl mit einbinden. Mario, willst du schon mal zumindest so einen groben Überblick geben, welche Tiere wir so heute in der Sendung haben?
Ja, sehr gerne. Das ist echt eine wirklich schöne Mischung aus heimischen Tieren auf der einen Seite und von Tieren von ganz anderen Ecken auf der Welt. Also mehr will ich jetzt noch nicht verraten.
Nö, muss ja auch nicht, aber ist ein guter Überblick schon mal. Also eure Lieblingstiere und auch ein paar schöne Tiergeschichten in dieser Abschiedsausgabe von Wie die Tiere von Bremen 2 hier in der ARD Audiothek. Ja, Biologe Mario Ludwig sitzt mir gegenüber und ich bin Daniel Kehler. Ich darf hier seit dem 15. Juni 2020 die Fragen stellen in diesem schönen Podcast. Damals ging unsere allererste Ausgabe von Wie die Tiere online, also wirklich fast 4 Jahre später, fast auf den Tag genau, ist das jetzt hier die letzte Ausgabe. Mario, erinnerst du dich noch daran, wie wir losgelegt haben mit Wie die Tiere?
Ja klar, das war Anfang 2020, da haben wir ein paar Folgen zum Test aufgenommen.
Ja.
Und ein paar Monate später ging es dann schon richtig los. Ich glaube, wie die Tiere Freunde finden, das müsste ja unser erstes Thema
das
gewesen
sein,
oder?
Das war die erste Folge, ja, ich erinnere mich noch gut. Und man hat mir gesagt, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt, aber wir würden sogar einen Ausschnitt aus der allerersten Folge nochmal hören. Also da gibt's was. Ich bin Daniel Kehler und ich kann alleine keinen Tierpodcast machen. Ich habe noch jemanden. Dr. Mario Ludwig ist da schon. Hi.
Ja, hallo.
Mario, wir sind mit ausreichend Sicherheitsabstand, ich glaube so 500, 600 Kilometer haben wir zwischen uns, damit auf gar keinen Fall was passiert.
Mindestens. Ich sitze in Karlsruhe und du sitzt in Bremen.
Da ja,
kann
genau.
Wirklich nichts passieren.
Da kann nichts passieren. Das war irre. Das war die Corona-Zeit. Da musste man ja Sicherheitsabstand halten. Und klar, du warst in Karlsruhe, ich in Bremen. Da war das alles dann doppelt sicher. Inzwischen ist Corona zum Glück in dem großen Ausmaß vorbei. Und es hat sich viel getan. Wir haben eine schöne Wie-die-Tiere-Community inzwischen. Wir haben viele junge Hörerinnen und Hörer. Wir haben so Leute in meinem Alter, die uns hören, Leute in deinem Alter, die uns hören. Total gemischt, das finde ich sehr schön. Und alle haben gleichermaßen Lust, die Tierwelt kennenzulernen. Und das werden wir auch heute hören, diese Lust auf die Tierwelt bei den ganzen Nachrichten, die angekommen sind.
Ja, und in den letzten Monaten sind ja noch mal viele Hörerinnen und Hörer dazugekommen.
Ja.
Aber Daniel, also ich glaube, wir sollten jetzt wirklich loslegen mit dem ersten Tier, oder?
Das stimmt. Ja. Und zwar mit dem ersten Tierwunsch. Der kommt von unserer Hörerin Jamila und die hat uns sogar eine Sprachnachricht geschickt.
Ich habe euch so viele Tiere kennengelernt und Kurioses über sie erfahren. Dagegen erscheint mein Lieblingstier vergleichsweise unscheinbar. Es ist das Schaf. Bestimmt gibt es den einen oder anderen Funfact darüber zu berichten. Alles Gute für euch und viele neue Ideen für die Zukunft wünscht euch Jamila aus Berlin.
Jamila, danke dir für diese schöne Nachricht und für deine Wünsche. Und Mario, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es irgendwie schön, dass wir ein Tier haben zum Start, das es bei uns auch gibt. Ja, denn gerade das Schaf, bei mir in Norddeutschland, im Prinzip das heimliche Wappentier. Und man sagt dem nicht unbedingt nach, dass es besonders schlau wäre. Steht den ganzen Tag nur rum, frisst so, ja. Aber ich meine gehört zu haben, dass Schafe doch einiges auf dem Kasten haben. Stimmt das?
Das stimmt. Es gibt wirklich ein paar ganz hochinteressante Studien. Und diese Studien zeigen, Schafe können in Sachen Intelligenz sogar manchmal mit wirklich den klügsten Vertretern im Tierreich, das sind ja die Menschenaffen, durchaus mithalten.
Hast du da mal ein Beispiel in Sachen Intelligenz?
Ja klar, habe ich ein Beispiel. Also die Uni Cambridge hat zum Beispiel eine Studie veröffentlicht, die zeigt, Schafe sind ganz groß drin, menschliche Gesichter wiederzuerkennen. Und das hat man mit Promi-Gesichtern getestet. Also man hat beim Experiment Schafen auf einem Computerbildschirm immer zwei Fotos präsentiert, Wer war da dabei? Zum Beispiel der Ex-US-Präsident Obama, die Schauspielerin Emma Watson, kennen wir aus Harry Potter, war dabei. Und dann haben die Forschenden die Schafe so trainiert, dass sie auf dem Bildschirm ein Promi-Bild mit der Nase anstupsen müssen, um Futter zu kriegen.
Süß.
Ja? Das heißt, die mussten sich für ein Foto entscheiden. Also zum Beispiel, wenn die Schafe jetzt Obama angestupst haben, dann gab es was zu fressen. Bei Emma Watson, da gab es nichts, da gab es nur einen Summton.
Ah, okay. Also die Schafe sollten lernen, von der einen Person gibt es irgendwie ein Leckerli, von der anderen gibt es nichts.
Ja, genau, so war das. Im Test danach wurden dann die Schafe jeweils mit ihrem Promi oder mit anderen ähnlichen Porträtbildern konfrontiert.
Das heißt, die Schafe mussten den, in Anführungszeichen, richtigen Promi auf dem Bildschirm wiedererkennen, von dem sie vorhin eben noch Futter bekommen haben. Wie gut waren sie da bei diesem Experiment?
Also die Trefferquote, die war wirklich beachtlich. Die haben mit 80%iger Sicherheit das richtige Bild ausgewählt, natürlich um Futter zu kriegen. Aber auch wenn jetzt die Promis aus einer anderen Perspektive fotografiert worden sind, dann haben auch die Schafe oft das richtige Foto ausgewählt. Also da war die Trefferquote immerhin noch so bei 2/3. Und die Schafe haben sogar geschafft, einen Betreuer auf einem Bild zu identifizieren, den sie vorher eigentlich nur live gesehen hatten.
Der also nicht bei diesen Trainingsbildern dabei war eigentlich. Den haben sie sogar wiedererkannt auf den Fotos. Und sie wussten eben auch, welcher Promi, oder oft wussten sie das zumindest, welcher Promi gibt mir sozusagen lecker.
Ja, genau.
Also Gesichter merken, das hat tatsächlich geklappt. Ich hoffe jetzt nur, dass die Schafe aus dem Experiment, weiß ich nicht, nicht ewig denken, dass da Obama vorbeikommt.
Ich glaube eher nicht, gibt. Nein.
So, aber wir sehen, die haben durchaus was auf dem Kasten. Dann gucken wir jetzt zu einem anderen Tier, das hier in Deutschland, behaupte ich mal, nicht so viele Leute kennen. Wir haben eine schöne Nachricht bekommen von Katharina und Magdalena. Die haben uns geschrieben, sie würden gern etwas über die Achatschnecke hören. Ich kannte die nicht, ehrlicherweise. Ich habe eben mal ein bisschen recherchiert und ich habe ein Foto von dieser Achatschnecke gesehen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist ein richtiger Oschi, das ist ein richtig großes Ding. Was ist das für ein Tier?
Das ist ein richtiger Oschi. Also die Achatschnecke, die hat ja nicht ohne Grund noch einen zweiten Namen, nämlich ostafrikanische Riesenschnecke. Mhm. Weil die war ursprünglich mal nur in Ostafrika zu Hause, also in Kenia und Tansania. Und sie hat eine Gehäuselänge von bis zu 20 Zentimetern und eine Körperlänge von bis zu 30 Zentimetern. Und damit ist sie eine der größten Landschnecken der Welt.
Das heißt, alleine ihr Schneckenhaus ist schon so groß, ja, wie meine Hand irgendwie so, ne? Ich habe eine sehr große Hand, wie du siehst. Also, ich kenne jetzt unsere Weinbergschnecken, die so bei uns im Garten unterwegs sind, mit diesem weißen Schneckenhaus und so weiter. Da ist das Schneckenhaus nicht mehr so lang wie mein Daumen, das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, aber was sehr spannend ist, diese ostafrikanische Riesenschnecke, das ist eine Verwandte unserer heimischen Weinbergschnecke. Ja?
Ah.
Beide gehören zur gleichen Schneckenfamilie, nur eben die Riesenschnecke ist eben eine Verwandte, sagen wir mal im XXL-Format. Ja?
Mhm.
Aber heute ist diese ostafrikanische Riesenschnecke nicht nur mehr in Ostafrika zu Hause, sondern die hat sich auch in China, in Taiwan, in Hawaii, in Teilen von Südamerika und seit ein paar Jahren auch in Florida ausgebreitet.
Wie jetzt diese Riesenschnecke ist so weit gereist? Also weil USA oder China, das ist jetzt von Ostafrika doch ein ganzes Stück weg.
Also die ist vermutlich heimlich mit dem Schiff verreist. Ja? Zum Beispiel, wenn jetzt landwirtschaftliche Produkte wie zum Beispiel Getreide aus Ostafrika nach China verschifft worden sind. In den USA, in Florida war es ein bisschen anders. Da wollten viele Leute so eine Schnecke als exotisches Haustier im Terrarium halten. Und da sind ein paar Exemplare geflüchtet irgendwie. Und die haben sich dann eben in der Natur sehr, sehr doll vermehrt.
Ist das denn irgendwie problematisch? Also ich meine, die waren da ja vorher nicht. Und jetzt sind da diese XXL-Achatschnecken unterwegs.
Ja, also in Florida wird diese Riesenschnecke tatsächlich als Schädling angesehen. Du musst dir das mal vorstellen, also der Appetit von so einer Riesenschnecke, der ist wirklich gewaltig. Also eine Riesenschnecke frisst pro Tag 2 Salatköpfe. Ja?
Oh.
Und dieser Appetit ist natürlich nicht nur auf Salat beschränkt. Also die macht sich dann nachts so auf Nahrungssuche und dann frisst die tatsächlich alles, was ihr in Feldern und in Gärten irgendwie in den Weg kommt. Sie hat dann auch noch sehr viele Nachkommen, das kommt erschwerend hinzu. Die kann bis zu 1200 Eier pro Jahr legen. Und sie kann erstaunlicherweise bis zu 9 Jahre alt werden. Also für eine Landschnecke ist es wirklich ein biblisches Alter.
Und dann gibt es halt immer mehr Riesenschnecken, ne? Wenn die auch so viele Nachkommen bekommt. Das heißt, dass sie zum Beispiel in Gärten oder auch auf Feldern was wegfrisst, das ist das Hauptproblem.
Ja, aber da kommt noch was dazu, weil für ihr großes Schneckenhaus braucht die einen bestimmten Stoff, Calcium. Und das ist auch der Grund, warum die Schnecken eben öfters mal Sand oder kleine Steine fressen, weil Sand und Gestein enthält natürlich jede Menge Calciumcarbonat.
Das muss man sich vorstellen. Die Schnecke frisst Sand oder Stein. Das ist nicht schon irre, ja?
Ja, und in Städten ist es nochmal ganz anders. Da klettert die aus dem gleichen Grund an Hausfassaden hoch und knabbert dann eben den kalkhaltigen Zement bzw. den kalkhaltigen Stuck von den Fassaden weg. Dadurch werden die natürlich nachhaltig geschädigt. Und deshalb haben also die Riesenschnecken außerhalb ihrer Heimat in Ostafrika nicht so ganz viele Fans.
Ich darf mal zusammenfassen, das ist eine riesige Schnecke, ja, so groß wie eine große Ratte eigentlich schon. Und die knabbert Häuser an. Die knabbert unsere Häuser, also unsere jetzt nicht, aber die Häuser der Menschen in Florida an.
Also sie frisst sie nicht auf, aber sie knabbert sie an.
Sie knabbert zumindest, wie bei so einem Knusperhäuschen im Prinzip. Also wirklich irre, ein Tier, das wir, ich glaube, in den vergangenen 99 Folgen von Wie die Tiere noch nicht erwähnt haben. Deswegen vielen Dank an Katharina und Magdalena für euren Tipp. Es gibt noch mehr schöne Vorschläge von euch. Wir haben eine weitere Sprachnachricht, die ist kurz, kompakt und da meldet sich jemand, der weiß genau, was er will.
Hallo, ich bin Mika und bin 9 Jahre alt. Ich würde mich sehr doll freuen, wenn in der letzten Folge eine Katze vorkommt.
So. Tschüss. Ja, tschüss, danke Mika. Das ist eine Nachricht, da freust du dich als Katzenfan, oder? Also,
aber wie?
Mario, das wissen wir natürlich, mag Katzen sehr. Und jetzt dieser Wunsch von Mika dazu, das passt doch hervorragend. Da hast du auch was mitgebracht.
Ja, also ich würde gerne jetzt die Geschichte von Tibbles erzählen. Mhm. Tibbles ist eine Katze, die ist 1894 mit ihrem Besitzer, das war ein Leuchtturmwärter, auf eine einsame Insel von Neuseeland gekommen. Und Tibbles, also dieser Katze, der wird jetzt nachgesagt, dass es eine Katze ist, die hat quasi eine neue Tierart entdeckt.
Die Katze hat eine neue Tierart entdeckt auf dieser Insel da vor Neuseeland. Wie ist das abgelaufen?
Also als Tibbles jetzt mit ihrem Besitzer auf dieser Insel angekommen ist, was hat sie da gemacht? Sie hat natürlich erstmal die Gegend erkundet und ist dabei auf den Stevenschlüpfer gestoßen. Das ist eine winzige Vogelart, die kannte damals noch niemand. Die ist erst durch Tibbles überhaupt so richtig bekannt geworden.
Wie meinst du, die Vogelart ist erst durch die Katze bekannt geworden?
Ja, ich sag mal so, der Stevenschlüpfer, das war ein Vogel, der konnte gar nicht fliegen, hat also in der Reichweite von Katzen gelebt.
Also, ich ahne schon was. Also die Katze, die gerade neu auf die Insel gekommen ist, hat die Vögel erst quasi entdeckt und hat die vielleicht auch gesehen und, also, naja, gefangen irgendwie oder ausgerottet vielleicht sogar?
Also möglicherweise lief das genauso ab. Also die Katze hat irgendwann ihrem Besitzer mehrere tote Vögel mit nach Hause gebracht. Insgesamt 17 Stück. Und die Stevenschlüpfer waren schon damals stark bedroht. Und diese einsame Insel von Neuseeland, das war jetzt der letzte Ort, wo der Stevenschlüpfer noch gelebt hat.
Oh.
Und das heißt eben, die Katze hat sozusagen eine neue Vogelart entdeckt, aber auch gleich wieder ausgerottet. In Rekordzeit. Also noch nie in der Geschichte der Biologie lag ein so kleiner, ein so winziger Zeitraum zwischen der wissenschaftlichen Beschreibung einer neuen Tierart und ihrem Aussterben.
Und wie ist das? Also ist Tibbles wirklich komplett dafür verantwortlich gewesen?
Also das hat man jedenfalls lange vermutet und später wurde aber bekannt, dass wahrscheinlich auch neben Tibbles noch andere verwilderte Katzen auf der Insel unterwegs waren, die eben auch mit dafür gesorgt haben, dass der Stevenschlüpfer ausgerottet worden ist.
Ja, und man muss ja auch sagen, also die Katze kann ja jetzt nichts dafür, also die lebt ja so, die fängt nun mal gerne kleine Tiere.
Ja.
Wenn ihr wissen wollt, warum die das übrigens so machen und wie Katzen sonst noch so durch den Alltag kommen, dann empfehle ich euch unsere Katzen-Spezialfolge von Wie die Tiere. Da gibt es ganz viel Katzenwissen von Mario. Bei der Gelegenheit kann ich euch auch sagen, dass unsere Folgen auf jeden Fall noch einige Zeit in der ARD-Audiothek zu hören sein werden. Also auch wenn wir jetzt aufhören, habt ihr noch genügend Zeit, vielleicht nochmal eine Folge anzuhören, die ihr noch nicht kennt oder die ihr gerne nochmal hören möchtet. Das ist auf jeden Fall möglich. Und sollen wir jetzt nochmal in unser Postfach reinhören, was noch so gekommen ist?
Aber auf alle Fälle.
Und zwar haben wir da eine Sprachnachricht von unserer Hörerin Dagmar, die kommt aus Oldenburg.
Ich hatte vor einigen Jahren in dem kleinen Ort Çöl an der lykischen Küste in der Türkei ein sehr tierisches Erlebnis. Wir waren am Strand im Wasser, im flachen Wasser. Unsere Tochter lernte schwimmen und plötzlich krabbelte etwas an meinen Beinen und ich dachte erst, es ist Tang oder irgendwas und bin ein bisschen weitergegangen. Und nach einer Weile krabbelte es wieder an meinen Beinen und dann habe ich ihn geguckt und es war ein kleiner Oktopus, der offensichtlich sehr neugierig war, was da Merkwürdiges im Wasser stand. Das war eine ganz großartige Begegnung.
Ich dachte erst, sie sagt, da ist ein kleiner Hai oder irgendwie
ich auch,
so.
Ich auch.
Aber zum Glück war es nur ein Oktopus, ein besonders neugieriger anscheinend. Kann das sein, dass manche Tintenfische neugieriger oder ja mutiger sind und sich so an Menschen ranmachen so als andere?
Also da ist schon was dran. Es gibt wirklich zahlreiche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, die weisen darauf hin, bei Tieren gibt es durchaus unterschiedliche Persönlichkeiten. Also und nicht nur bei Haustieren wie jetzt Hunden und Katzen oder bei besonders schlauen Tieren wie Schimpansen, sondern das gibt es offensichtlich auch bei sogenannten niederen Tieren, wie eben Tintenfische und Oktopusse sind ja Tintenfische.
Genau, so. Und also man vermutet tatsächlich, dass die unterschiedliche Persönlichkeiten haben können. Wie kann das aussehen konkret?
Also im Aquarium von Seattle, da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon seit vielen Jahren ganz gezielt Tintenfische beobachtet. Also da gibt es eine Tintenfischdame, die versteckt sich immer. Es gibt einen besonders neugierigen, es gibt einen besonders aggressiven.
Oh.
Und amerikanischer Biologe Roland Anderson, der hat ganz gezielt dazu geforscht und der hat herausgefunden, dass Tintenfische so verschiedene Verhaltensmuster zeigen. Also dass es zum Beispiel Exemplare gibt, die sind immer neugierig. Oder es gibt welche, die sind immer eher passiv. Und es gibt also bei Oktopussen offensichtlich sehr mutige und sehr vorsichtige Tintenfischpersönlichkeiten.
Vorsichtige Tintenfischpersönlichkeiten,
ja.
Das finde ich, das klingt schön, das klingt sympathisch irgendwie auch. Wie hat man das alles rausgefunden?
Also ein sehr interessanter Test, man hat bei Oktopussen, die im Aquarium leben, eine Attrappe von einem Raubvogel über das Aquarium gehalten. Und die Oktopusse haben sehr unterschiedlich darauf reagiert. Also die meisten sind blitzartig ins nächste Versteck verschwunden. Aber es gab auch einen sehr mutigen Oktopus, der wollte nicht klein beigeben, sondern der hat erstmal kräftig Tinte verspritzt und ist dann im Schutze dieser selbstproduzierten Tintenwolke einfach ganz entspannt weitergeschwommen.
Ah, okay. Der ist ein bisschen mutiger anscheinend gewesen oder wollte sich nicht einfach so diesem Experiment irgendwie aussetzen. Hat gesagt, nee, da habe ich eine Strategie. Also, lieben Dank an unsere Hörerin Dagmar für diese schöne Geschichte und auch unser Hörer Vincent, der hat uns auch geschrieben, dass er Tiere wie diesen Oktopus zum Beispiel interessant findet. Also wir haben viele Weichtiere-Fans in unserer Community, das finde ich schön. Wir haben aber noch ein anderes neugieriges, schlaues Tier und zwar eine Tiergeschichte von Martin aus der Nähe von Bremen, die hat er uns geschickt und als ich davon gehört habe, da habe ich erst gedacht, wow, das ist ja echt unglaublich. Ich lese dir mal vor, Mario.
Sehr also, gerne.
Er schreibt uns, dass er vor vielen Jahren ein Küken großgezogen hat, das Küken einer Dohle. Das sind ja diese schwarzen, schönen Singvögel, die auf den ersten Blick so ein bisschen so aussehen wie Raben, also könnte man auch verwechseln, glaube ich. Ne?
Ja.
So, und dieses Küken, das war wohl in einem Kirchenschornstein abgestürzt und hätte vielleicht auch gar nicht überlebt, wenn er es nicht offensichtlich mit seiner Familie aufgezogen hätte. Und diese Dohle wurde dann irgendwann zahm. Martin schreibt, im Sommer klopfte der Vogel gerne so gegen 5 Uhr an die Scheiben und wollte uns zum Aufstehen ermuntern.
Okay.
Braucht mal keinen Wecker. Mhm. Filigrane Dinge durften nicht unbeaufsichtigt herumliegen, ohne dass sie zerlegt wurden. Bei offenen Badfenstern wurden auch Parfümflaschen und Ähnliches irgendwie angefasst oder umgestellt. Oft begleitete uns der Vogel, wenn wir unterwegs waren. Besonders aber war, und jetzt wird es wirklich interessant, dass er auch mit einem Nahverkehrszug von Bremen-Lesum zum Hauptbahnhof, das sind circa 18 Kilometer, mitgeflogen wenn wir da drin gesessen haben
super.
In dem Zug. Wir konnten ihn durchs Fenster mitfliegen sehen, er wartete an jeder Haltestelle, bis es weiterging. Erst kurz vorm Hauptbahnhof drehte er ab, wahrscheinlich weil ihn viele Artgenossen oder die Oberleitung gestört haben. Als wir nach Stunden wieder zu Hause eintrafen, saß die Dohle irgendwo und erwartete uns bereits. Eine schöne Geschichte, oder? Also
ist
vielen Dank an Martin für diese Erinnerung. Hat sich alles nur so ergeben, weil eben dieses Dohlenküken in einem Schornstein abgestürzt ist. Gucken wir doch mal auf Dohlen ein wenig. Finde ich, vergisst man auch manchmal so. Ja, wir haben schon mal über Raben gesprochen, bei uns über Dohlen, glaube ich, noch nicht. Warum sind die so gern auch in Schornstein unterwegs anscheinend?
Also Dohlen sind ja sogenannte Höhlenbrüter. Die bauen ihr Nest, das bauen sie meistens so zwischen März bis Mai, gern in Hohlräumen. Und zwar in Hohlräumen aller Art. In der freien Natur nehmen sie gern Baumhöhlen oder sie nehmen sehr gern verlassene Spechthöhlen. Aber jetzt leben hier auch viele Dohlen in Dörfern und in Städten. Früher waren sie da gern in Scheunen, in Mauernischen, Dachstühlen unterwegs. Aber jetzt in diesen modernen Häusern, da finden die ja kaum Platz. Also weil viele Brutgelegenheiten in diesen Häusern sind ja inzwischen zugemauert worden. Und deshalb nisten die oft in Schornsteinen.
Wie bauen die denn in Schornstein ihre Nester? Das ist doch nicht so einfach wahrscheinlich.
Die sind clever. Die werfen zunächst mal von oben Äste in den Schornstein. Und diese Äste, die verhaken sich dann da drin. Und das ist dann die Grundlage für das Nest. Und jetzt werfen die Dohlen einfach vom Kaminrand immer weiter Nistmaterial hinterher. Und das kann jetzt alles sein, was die in der näheren Umgebung finden. Also Moos, Gras, aber auch mal Papiertaschentücher, Plastiktüten. Also im Prinzip wird alles verwendet, was die irgendwie finden und transportieren können. Mhm. Und die bauen dann in wenigen Tagen ein Nest in den Schornstein, so 3 bis 4 Meter tief drin und bis zu 1 Meter dick. Also die arbeiten richtig.
Die hauen also so viel da rein, dass das 1 Meter dick ist im Prinzip, so an Ästen, was du gerade gesagt hast. Also ein Zeug, ja?
Ja, und ein bisschen Rauch vom Kamin oder von der Heizung, das stört die Dohlen offensichtlich nicht.
Und dann wird es natürlich irgendwie auch für die Menschen im Haus gefährlich. Also wenn so Heizungsabgase oder der Rauch vom Kamin nicht richtig abziehen kann, das ist nicht gut.
Ja klar, also wenn jetzt giftige Gase wie Kohlenmonoxid, und das entsteht ja dann, sich im Haus ausbreiten, das kann lebensgefährlich werden.
Ja, also die Dohlen können nichts dafür, aber es ist nun mal so, die werfen da gerne mal so Äste rein und so weiter. Deswegen lohnt es sich, die Schornsteine auch immer mal zu überprüfen wahrscheinlich, um zu checken, ob sich da eine Dohle gemütlich gemacht hat im Schornstein. Als wir uns wie die Tiere ausgedacht haben, diesen Podcast, vor etwas mehr als 4 Jahren, da hatte ich die Idee zu der kleinen Rubrik, die jetzt kommt. Ich dachte nämlich, das sei so ein kleines, lustiges, nettes Spiel. Das könnte man zum Ende einer Folge immer so machen, so ein bisschen rätseln. Ja, das kommt jetzt.
Welches Tier klingt hier?
Aber ich muss sagen, inzwischen ist dieses Tierrätsel hier zu meiner persönlichen Lebenskrise geworden. Ich habe gerade wieder eine Postkarte von einem Hörer wiedergefunden oder einer Hörerin aus der Nähe von Leipzig. Die kam vor 2 Jahren an. Ja? Also ist wirklich schon ein bisschen her, Mario. Und da hat die Person uns geschrieben, also nette Grüße geschrieben und geschrieben, PS, Daniel, ich drück dir die Daumen beim Geräuscherätsel. Also schon damals war das ein großes Thema, weil natürlich die Hörerschaft komplett auf meiner Seite ist.
Und das hast du ja auch bitter nötig.
Das ist unfassbar. Ja, ich habe möglicherweise nicht so gut performt, wie ich wollte. Bei den Rätseln bin ich so oft auf die Lösung gekommen. Aber es sind ja manchmal auch die Underdogs, die dann plötzlich aufholen können. Und auch heute haben wir das finale Tierrätsel. Spielleiter für diese finale Ausgabe bei Wie die Tiere, von welches Tier klingt hier, ist natürlich Marcel Heberlein aus dem Bremen 2 Team. Und es geht darum, wer der Held, der ewige Held der Tiergeräusche ist, oder?
Das kann man so sagen.
Natürlich.
Es geht um die Medaille.
Ja. Es geht um alles heute.
Es geht um alles.
Wie steht es denn eigentlich? Was ist da der offizielle Stand, Marcel? Was kannst du da sagen?
9-8 für Mario, glaube ich, steht es.
Wir haben die Regeln zum Ende hin nochmal spontan ein bisschen angepasst.
Ein bisschen geändert.
Es steht 9-8. Also ich habe ganz wenig, um noch aufholen zu müssen. Wird es jetzt besonders schwer oder was passiert jetzt?
Es wird kein leichtes Geräusch, das kennt ihr von mir ja schon.
Ja.
Also Finger aufs Knöpfchen und jetzt genau hinhören.
Ja.
Wer es zuerst sagt, wird diesen Punkt gewinnen können und du kannst noch zu einem Gleichstand führen. Also hier kommt das Geräusch.
Ein Schaf.
Ziege.
Eine Ziege?
Es ist eine Ziege.
Ach, das ist doch unglaublich.
Es tut mir so leid.
Und auch noch so was Einfaches.
Daniel, ich habe ehrlicherweise dieses Geräusch genommen, weil ich dachte, das gibt dir eine gute Chance. Aber das Schaf hat natürlich...
Ich habe gestern Abend noch ein Ziegenvideo im Internet gesehen, was ich so mache an so einem einsamen Abend von der letzten Wie die Tiere-Folge.
Du hast dich professionell vorbereitet.
Ja, und dann ist am Ende nicht abgerufen, weil ich jetzt so sehr in den Schafen drin
war.
Aber
weil ich das mir das schon dachte. Ja. Ist es nicht das einzige Geräusch, was ich mitgebracht habe, sondern ich habe mir was überlegt. Es ist ja eigentlich zu einfach für euch Experten, ein Tiergeräusch zu erkennen. In der realen Welt unterhalten sich ja Tiere auch gleichzeitig.
Klar.
Und deswegen habe ich jetzt Tiergeräusche vorbereitet.
Denkt, ich sehe gerade Mario mit Kopfschütteln.
Ja. Genau. Immer für einen für euch habe ich jetzt 4 Tiergeräusche übereinander gelegt. Und ich bin gespannt, ob ihr erraten könnt, welche 4 Tiere sich da verbergen. Und mit Daniel würde ich anfangen.
Es ist ein Mix sozusagen.
Es ist ein Tiermix.
Ein Mashup.
Ein Mashup von Tieren. Also, bitte das erste Geräusch ab und Daniel, sag mir hinterher, du kannst es nur einmal hören.
Oh.
Sag mir hinterher, welche 4 Tiere hast du gehört?
Okay.
Das war natürlich auch besonders schwierig, weil Mario noch so reingelacht
hat.
Ja.
Aber ja, okay. Also, ich habe einen Raben gehört oder sowas in der Art. Ich habe einen Froschquaken gehört und da war so ein Bauernhoftier. Was war das denn? Was war das denn? Das war eine Katze, eine kleine Bauernhofkatze, die war offenbar nicht dabei. Ich sehe, wie du auf deinen Zettel guckst. Und das 4 sind es insgesamt.
Mhm.
Das letzte habe ich nicht gehört. Das letzte habe ich nicht gehört.
Okay, wir geben dir nochmal eine Chance. Können wir den Ton nochmal haben? Geht das?
Ich bin ja Radiomensch, ne? Und ich müsste eigentlich ja gut hinhören können. War da irgendwie so ein Tier? Ich weiß es nicht.
Okay.
Aber okay, pass auf, ich habe ja die Chance, ich kann dir einfach noch eins sagen, von dem ich vermute, dass es vielleicht dabei war.
Sag doch mal.
Pferd war da auf gar keinen Fall dabei, aber da war noch ein...
Königstiger.
Nein, du bist doof, Mario. Nee, wisst ihr was? Ich hab's nicht gehört, da war so viel, das war eine Reizüberflutung.
Aber zwei von vier.
Ja.
Zwei von vier hast du geschafft. Frosch und Katze, war richtig.
Und was war noch
dabei? Ein Schaf und eine Ente.
Oh, ich habe kurz gedacht, dass da noch eine Ente drin war. Hätte ich bloß gesagt.
Aber zwei Punkte für dich, das ist ja schon mal ein Gleichstand. Jetzt schauen wir doch mal, ob Mario überhaupt eins von den Geräuschen erraten kann. Denn hier kommt das vierfache Tiergeräusch für Mario.
Das ist ja unfassbar einfach.
Hahn, Kuh das und jetzt würde ich es nochmal gerne hören.
Nee, das gibt's jetzt nicht, weil du bist der Experte. Du
dann bleibe ich bei Hahn und Kuh und ja, das
die waren
genügt.
Dabei. Die waren dabei.
Hahn und Kuh waren dabei. Es war noch der Elefant dabei und das Pferd.
Das habe ich nicht. Das Pferd habe ich gehört. Das Pferd habe ich auch
Den
gehört.
Elefanten habe ich nicht
Den gehört. Den habe ich nicht gehört. Das war ein leiser Elefanten. Ein ganz Elefant.
Taubstummer Elefant. Nein, taubstumm ist ja nicht richtig.
Nein, aber okay, das
also
habe ich
zwei,
gehört.
2-2 in dieser Runde. Das heißt, insgesamt steht es...
Ja, Mario hat einen Punkt.
Hat ne? Mario zwei Punkte mehr, weil er hat ja das erste Geräusch auch erwartet.
Ja.
Dann würde ich sagen, einfach weil es so schön ist, machen wir ein letztes Geräusch.
Das hört heute nicht auf, oder?
Wir machen ein letztes Geräusch. Also spitzt nochmal die Ohren. Hier kommt das finale Tiergeräusch. Und damit, ich würde sagen, Daniel hat die Möglichkeit, noch gleichzeitig herzustellen.
Das finde ich super, dass die Regeln so auf den letzten Metern nochmal komplett über den Haufen geworfen werden. Ja,
okay.
Super.
Also, hier kommt das Geräusch.
Das ist ein wilder Tukan. Nee, aber das ist so ein Tier, von dem man es nicht... Oh, das weiß ich, das habe ich schon
Das ist ein Tier, von dem man nicht denkt, dass es das ist.
Komm, wir rätseln mal.
Ja, wir müssen rätseln.
Ein Reptil?
Nee, das ist ein Vogel, oder?
Es ist ein Tier aus unseren Wäldern.
Ein Waldrapp.
Ein Reh.
Es ist ein Reh.
Nein! Ich liebe
aber
Rehe.
Aber Waldrapp war auch schön.
Ist gut, ne? Ich mag Rehe wirklich total. Okay, Mario, ich muss es offiziell sagen, ich gratuliere dir zu diesem erfolgreichen, zu dieser Siegesserie. Ich dachte am Anfang des Podcasts, ich wäre besser darin. Ich habe manchmal auch gut aufgeholt. Aber ich muss am Ende sagen, es ist richtig natürlich, dass der Biologe hier gewinnt. Marcel, wir können niemals mehr auf freundschaftlicher Ebene miteinander zu tun haben. Das trage ich jetzt immer noch dir nach.
Ich habe mich bemüht. Also.
Du hast dich wirklich bemüht. Du hättest mir was zustecken können, irgendwie einen kleinen Tipp vorher. Also, es wurde alles nicht gemacht. Aber weil ich jetzt auch einen gewissen, also ich sag mal so, du hast uns ja auch schon gequält mit schwierigen Geräuschen.
Ne?
Da sind Mario und ich uns nämlich einig. Und nicht nur wir beide sind uns da einig, Mario und ich, auch die Hörerschaft. Sieht das, glaube ich, so. Und wir haben von einem Hörer auch ein Tiergeräusch bekommen. Und das haben wir jetzt für dich mitgebracht. Und wir möchten mal wissen, ob du eigentlich gut bist bei sowas.
Oh je. Oh je.
Ja, das ist schon nicht einfach, ne?
Wir lassen ihn jetzt richtig leiden, oder?
Ja.
Ja, finde ich gut.
Also, ich würde erst mal denken, es ist ein Vogel.
Das denkt man häufig. Ja, das ist ja auch mal mein
Gefühl.
Ist natürlich nicht. Nein, also wirklich vom Vogelsein sehr weit entfernt.
Dann ist es irgendwie sowas wie ein Igel?
Das denkst du dir, ne?
Nein.
Also das ist totaler Quatsch. Sag Bescheid, wenn du einen Tipp brauchst.
Ein Biber?
Ach Quatsch, ich nehme doch keinen Biber. Das ist doch dein Lieblingstier, oder?
Ja, das stimmt.
Das würden wir nie machen. So lieb machen wir das nicht.
Ja, dann gib mir doch mal einen Tipp, bitte.
Ich habe sogar ein Foto von dem Tier hier. Es ist ein sehr kleines Tier, das kann man, glaube ich, sagen.
Und ist ein Allesfresser. Können wir ihm auch den Tipp geben? Oder?
Das frisst, glaube ich, sowohl Pflanzen, aber auch ein bisschen Insekten mal so gerne.
Aber das ist jetzt genug.
Ein kleines Schwein.
Viel kleiner. Also so viele Tipps können wir auch nicht...
Daniel, jetzt ist gut. Also wir wollen ihn leiden lassen.
Der Hörer hat auch ein Foto geschickt. Das könnte ich dir ganz kurz zeigen. Pass auf, ich sag's dir. So, das war's.
Sekundenbruchteil
wieder weggenommen. Ich kann dir noch einen Tipp geben.
Ja,
Einen
letzten Tipp.
Es ist ein Tier, da freut man sich eigentlich nicht, wenn man das im Haus hat, aber es gibt Menschen, die es auch als Haustier halten. Das war jetzt, also mehr kann ich nicht sagen.
Nee, mehr geht nicht.
Ein ganz kleines Huhn.
Oh, viel kleiner. Letzte Möglichkeit. Viel, viel kleiner und man erwartet nicht, dass es so klingt.
Aber ein Tier, was man im Haus halten kann?
Nicht möchte, aber man kann es als Haustier halten.
Nicht möchte.
Habe ich noch andere
Was macht es denn? Was macht es denn, was man nicht mag?
Das sagen wir denen nicht.
Dann wird es zu einfach. Aber naja, es knabbert auch gerne. Nee, du kommst nicht drauf. Ich sehe in leere, tote Augen, wirklich. Es ist, also Mario und ich haben, wir hätten die Spezialbezeichnung, wir hätten aber auch das Einfachste gelten lassen. Natürlich. Willst du die Lösung sagen?
Es ist eine Farbmaus. Also wir hätten aber auch Hausmaus gelten lassen. Farbmaus ist eine domestizierte Form der Hausmaus.
Also es ist ein Haustier tatsächlich.
So klingen Mäuse.
Ja, nicht, also manchmal schon. Und zwar unser Hörer Andreas hat uns das zugeschickt, also bedanke dich bei ihm.
Ja, danke,
und
Andreas.
Und hat eben gefragt, ob das nicht was wäre noch. Und da habe ich gesagt, ja, das ist genau richtig.
Das machen wir.
Und er schreibt, das ist eben eine Hausmaus, beziehungsweise eine Farbmaus. Sie und ihre Geschwisterchen hätten eine ungewöhnliche Kommunikationsmethode entwickelt, um Freude auszudrücken und uns auch, also die Menschen, zum Käfig für Leckerei zu locken.
Okay.
Also, so können tatsächlich auch Farbmäuse klingen. Haben wir jetzt von unserem Hörer Andreas gehört. Vielen Dank, Andreas.
Aber das zeigt, finde ich, also meine Reaktion, meine komplette Unwissenheit zeigt nochmal, wie gut ihr eigentlich in all den Jahren gewesen seid in eurem Erraten und wie normale
siehst
Menschen
mal,
wie ich,
was wir nämlich leisten
keine
müssen
Ahnung,
da.
Was ihr leistet.
Das ist nämlich auch alles nicht ganz einfach.
Was ihr so geleistet habt und was ihr bisher auch in den Folgen so an ganz wichtigen Momenten zwischeneinander hattet.
Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich habe eine Vermutung.
Befürchte ich ganz Schlimmes jetzt.
Also es gibt einen Moment, der kommt oft vor in der Sendung, aber die Hörerinnen und Hörer, die wissen davon nichts.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ich weiß, was jetzt
Weil
kommt.
Weil wir das bisher immer rausgeschnitten haben und ich finde, sie sollten eigentlich diesen sehr intimen Moment zwischen euch beiden, sollten die nochmal zu hören bekommen. Deswegen habe ich so ein paar von diesen Momenten zusammengeschnitten.
Ich wusste es.
Ich muss umblättern, entschuldige.
Nee, alles.
Das wird heute noch öfters der Fall.
Das soll auch so sein, sonst kommen wir ja nicht voran.
Ich muss kurz wechseln.
Ach so, ja.
Danke, jetzt baue ich um.
Mhm. Dann atme ich danach tief aus. Das gibt mir die Gelegenheit, einen Schluck Wasser zu trinken. Wasser. Wir bauen um. Ist es das schon gewesen? So schnell? Nein. Was sind das?
Tauschen? Kennt ihr doch.
Ja, ja, aber es kommt auch immer überraschend irgendwie.
Nein, du kannst doch schon.
Woher soll ich das denn wissen?
Bist du nicht allwissend, Daniel?
Ja, ich brauche mal so eine Kamera bei dir im Studio vielleicht, dass ich das mal beobachten kann, was du da eigentlich machst.
Lieber nicht.
Nebenbei noch irgendwie Handarbeit oder irgendwie.
Natürlich.
Weiß ich nicht.
Ich häkle und klöpple.
Das ist dieses Geräusch im Hintergrund. Ja, weil wir machen uns natürlich ein paar Notizen immer für die Folge.
Natürlich.
Und Mario ist sehr gut darin, an überraschenden Momenten plötzlich seine Skripte irgendwie umzublättern.
Zu zerstören.
Hat er heute auch gemacht. Vielleicht bleibt es heute drin. Nein, es bleibt heute nicht drin. Aber das ist tatsächlich, das werde ich immer in Erinnerung behalten, das spontane Umblättern von Mario Ludwig. Das
spontane Umblättern. Ja. Das ist ein super Übergang, Daniel. Danke, dass du mit denen gebaut hast, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, was bleibt bei den Menschen da draußen in Erinnerung?
Ja.
Und dann habe ich mal in der Redaktion gefragt, was bei den Leuten da so an Tiergeschichten übrig geblieben ist, was denen vor allem in Erinnerung geblieben ist. Mhm.
Meine liebste Geschichte ist die vom Popcorn-Tier. Erinnert ihr euch noch? Das Binturong oder das Binturong, das, wenn es gepiescht hat, das nach Popcorn riecht. Und ihr habt uns das erklärt, welcher chemische Stoff dafür zuständig ist, dass dieses putzige Tierchen nach Popcorn riecht.
Wenn ich mir ganz spontan überlege, was kommt mir in den Sinn, wenn ich an wie die Tiere denke, was für eine spannende Geschichte, dann ist es die über die Elefanten. Die haben zwar große Ohren, aber viel besser können sie kommunizieren mit ihren Füßen. Damit können sie Signale aussenden, können über weitere Distanzen andere Herden warnen und diese Signale wieder aufnehmen. Also das war wirklich eine total spannende Geschichte.
Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo es darum ging, dass die Männchen ja meistens bunter und schöner sind als die Weibchen. Und da ging es um einen Pfau, der ja dieses große Rad schlägt, eben um bei den Damen anzugeben. Und ich kann mich erinnern, dass ich danach dachte, ja klar, die Männer wieder in der Tierwelt, die sehen toll aus, die Weibchen sind total unauffällig. Aber, und das fand ich eben so spannend, natürlich macht dieses Riesenrad ihn sehr viel anfälliger für Fressfeinde.
Also meine Lieblingsfolge war auf jeden Fall das mit den XXL-Ratten in Kambodscha, die Minen erschnüffeln können. Und das Verrückte war, dass ich einen Tag später von einer Freundin, die gerade in Kambodscha war, gehört habe, dass sie gerade irgendwelchen Ratten, die Minen erschnüffeln können, Bananenchips gefüttert hat. Und durch die Folge wusste ich, dass sie gerne Bananen essen und war wirklich mindblown, dass das so nah beieinander war und habe alles in Frage gestellt, weil ich dachte, das kann eigentlich schon wieder nicht sein, dass es solche Zufälle gibt.
Meine Lieblingsgeschichte von Wie die Tiere ist die vom Farmerfisch. Die ist aus der Folge über Gärtnern. Ich finde es eh absolut irre, dass Tiere Gärtnern und dann auch noch unter Wasser. Also dieser Farmerfisch, der legt ja wohl ein Unterwasserbeet an, da baut er bestimmte Algen an, die er gerne isst. Und da jätet er dann auch Unkraut und verteidigt das gegen andere Fische, Toll. Die ihn da stören wollen oder seine Algen fressen wollen. Das fand ich einfach unglaublich.
Ach, also, schön. Ist ja. einiges in Erinnerung
Gute
geblieben.
Mischung. Tolle Mischung.
Ja, das ist noch lange nicht alles gewesen.
Was?
Nee.
Mich hat am meisten noch verfolgt die Seegurke in der Folge, wie die Tiere nachwachsen. Und deren Strategie war, wenn Feinde kommen, sich einfach zu einem Teil aufzulösen und Eingeweide auszustoßen, wie zum Beispiel den Darm, und damit die Feinde abzulenken. Und die hatten dann erstmal was zu essen und dann konnte die Seegurke weiterleben. Das fand ich sehr interessant und einen guten Fun-Fact für Partys.
Eine der vielen Tiergeschichten, an die ich immer mal wieder denke und die ich anderen erzähle, ist die, dass Erdmännchen auch Kitas bilden und in Kindergartengruppen sich aufteilen und den Kindern gemeinsam die Welt zeigen und sie auf das Leben vorbereiten. Das hat mir sehr gut gefallen.
Hallo, ich bin Cleo, ein Wie-die-Tiere-Fan. Und die Tiergeschichte, an die ich am meisten denken muss, ist aus wie die Tiere sich reinigen. Und das sind die kleinen Putzerlippfische, die so den Dreck aus, ich glaube, der Schleimhaut der Fische mampfen. Und daran muss ich immer denken.
Was mir wirklich immer in Erinnerung kommt, ist dieser erste Moment, wo mir Daniel auf seinem Handy seine ganzen Tierfotos gezeigt hat. Das war lange vor wie die Tiere. Da hatte ich so diese Idee, wir müssen diesen Kerl dazu bringen, dass er das in Podcast-Form erzählt. So, und ich bin so froh und so glücklich, dass er da Bock zu hatte. Und dass Mario Ludwig da Bock zu hatte, weil das war wirklich ein Match.
Das war der Chef. Danke, Carsten.
Super.
Ja, das stimmt. Diesen Ordner auf meinem Handy gibt es tatsächlich mit vielen Tierbildern, die ich manchmal selbst mache, meistens aber irgendwo im Internet finde. Und ich habe die Redaktion schon immer genervt irgendwie mit diesen Fotos und gezeigt, oh, guck mal, ich habe was Neues und habe das an E-Mails angehangen irgendwie. Das werde ich auch weiterhin machen. Auch wenn ich dir schreibe, Marcel zum Beispiel.
Mach es gerne. Was ist denn eure Lieblingstiergeschichte? Ist euch noch was im Kopf, wo ihr sagt, oh, also ihr habt ja so viele gehabt, aber jetzt irgendwie spontan, vielleicht von denen, die anderen so toll fanden?
Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Ameisen, diese Blattschneideameisen. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau die Geschichte, aber was mir immer noch im Hintergrund oder im Hinterkopf bleibt, ist dieses schöne Foto, was wir von denen hatten, wie die so diese einzelnen Blattteile schneiden. Oder auch die Schmetterlinge, wie heißen die nochmal, diese schönen orangen Schmetterlinge, die von Mexiko bis nach Nordamerika.
Den Monarchfalter.
Monarchfalter, genau. Das fand ich toll, weil die so weit quer übers Land quasi fliegen können und sich irgendwie orientieren können. Ja. Hast du ein Highlight?
Ja, also meine Lieblingsgeschichte ist Orang-Utans, die sich ein Bett bauen.
Yes.
Und zwar jeden Tag ein neues Bett. Stimmt. Und die machen sich richtig viel Mühe, machen so einen schönen Rost, machen sich eine Bettdecke, machen sich ein Kopfkissen.
Aus Blättern alles,
und,
ne?
Und Ästen. Und schlafen dann, was weiß ich, 20 Meter über dem Boden in aller Ruhe.
Ja.
Und am nächsten Tag wird ein neues Bett gebaut. Schön, das ist, ne, meine absolute Lieblingsgeschichte.
Ja.
Herrlich.
Hast du noch weitere Überraschungen? Oder
Ich bin leer.
Aber toll.
Das wussten wir tatsächlich nicht, dass das alles jetzt kommt. Und deswegen, also danke an alle, die gerade zu hören waren. Ja. Ich habe so ein paar Leute wiedererkannt und freue mich sehr, dass auch beim Bremen 2-Team so viele Leute uns gerne gehört haben. Aber natürlich sagen wir vor allen Dingen danke an alle da draußen, ja, also nicht nur, weil so viele von euch in den vergangenen 4 Jahren eingeschaltet haben, die Folgen runtergeladen haben, sondern auch eben auf diesen Aufruf hin Tiere für diese Ausgabe eingeschickt haben. Es haben sich wirklich viele gemeldet und ich hoffe, bitte seid nicht traurig, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Vorschlag nicht in dieser Folge vorgekommen ist. Ihr wisst es, wir müssen natürlich eine kleine Auswahl immer treffen. Trotzdem, ich habe versucht, allen zu antworten. Ganz, ganz lieben Dank an euch alle. Wir haben alles gelesen. Und uns immer über eure Vorschläge gefreut. Und es gab auch viele andere Kommentare, die uns ja wirklich gefreut haben, die uns total ans Herz gegangen sind. Da waren so schöne, auch kurze Nachrichten manchmal, wie jetzt weiß ich nicht mehr, was ich abends zum Einschlafen hören soll.
Schön.
Ja, das ist
schön.
Ein schönes,
ja, nein,
Lob.
Schön. Toll.
Irgendwie.
Ja.
Hast du noch einen Kommentar gesehen, der dir gefallen hat?
Ja, es gab natürlich ganz viele, die ich sehr, sehr toll fand. Aber einer, der hat mich wirklich sehr berührt. Das war eine Nutzerin, die hat geschrieben: Ihr wart so ein positiver Lichtblick in einer Welt voller Geschwindigkeit und negativer Nachrichtenflut. Das heißt, da haben wir doch alles richtig gemacht.
Oder ja, finde ich auch. Schön. Also auch wenn wir wissen, einige von euch sind sehr traurig über das Ende von Wie die Tiere. Ich habe von dem einen oder anderen Tränchen gelesen, das verdrückt wurde. Ja, das ist auch für uns so ein bisschen traurig natürlich, aber die Frage ist immer, was bleibt danach? Ne? Und ich glaube, bei vielen von euch bleibt ein größeres Interesse für die Natur, für die Tierwelt, ein neuer Blick auf Unbekannte, auf bekannte Tiere. Und für unsere Hörerin Isabel, die war so nett, uns noch eine Sprachnachricht zu schicken, da hat Wie die Tiere sogar auch eine ganz besondere Bedeutung bekommen, hat sie uns geschickt.
Hallo, ich wollte mich einmal für euren wundervollen Podcast bedanken, der mir wirklich jedes Mal sehr viel Freude bereitet hat beim Hören. Und ich habe mein Wissen auch immer sehr gerne mit anderen Menschen geteilt danach und hatte eigentlich immer gute Laune, wenn ich den gehört hatte. Und dafür wollte ich euch einfach danken und außerdem auch dafür, dass ihr mich zu einer sehr großen Entscheidung gebracht habt. Und zwar war ich mit meinem damaligen Studium sehr unzufrieden, denn ich habe Chemie und Mathematik studiert und Mathematik hat mir leider als Studium einfach nicht gefallen. Und dann habe ich durch euren Podcast dann zur Biologie gefunden und mich dazu entschieden, das statt Mathe zu studieren. Und es war für mich die allerbeste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Dadurch bin ich wirklich wieder mit Freude am Studium dabei. Und dafür wollte ich euch ganz herzlich danken, dass ihr mich zu dieser Entscheidung gebracht habt.
Ja, danke, liebe Isabel. Ne?
Superschön.
Ja, und sie hat uns auch geschrieben, dass sie in dem Bereich vielleicht noch weiter tätig sein möchte. Also ganz, ganz schöne Nachrichten haben uns erreicht. Bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, Mario, wie geht's dir jetzt mit dem Ende von Wie die Tiere?
Also ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge. Das waren jetzt 4 unglaublich schöne Jahre, mit dir, Daniel, natürlich, aber auch mit unserem wunderbaren Team, also mit Marcel, mit Tobi, mit Tinja, mit Jana, mit Lina, mit Eva, mit Sabina, aber natürlich auch mit unseren Zuhörern. Aber jetzt so nach 100 Folgen ist das meiste gesagt und wir wollten ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist und das ist es jetzt. Aber als ich diese vielen super netten Zuschriften gelesen habe, da bin ich doch schon so ein bisschen ins Wanken geraten.
Ja.
Und was ich natürlich total vermissen werde, was ich wirklich total vermissen werde, also dich bei unserem Tierrätsel so richtig schön abzubürsten, Daniel.
Ja, das werde ich auch vermissen, natürlich abgebürstet zu werden vom Biologen. Naja, gut, wir können ja uns privat nochmal treffen und machen nochmal ein Abendtierrätsel.
Sehr gern.
Ja, ich habe es vorhin gesagt, unser erstes Thema, weißt du noch, Mario, das erste Thema von Wie die Tiere, was das war?
Ja klar, Wie die Tiere Freunde werden.
Genau, ne? Haben wir heute auch schon mal ganz kurz reingehört. Es wird jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, mit dem Freundschaften schließen, das haben wir ganz gut hinbekommen, mit euch da draußen, liebe Wie die Tiere Hörerinnen und Hörer. Behaltet uns in bester Erinnerung und wenn wir was Neues aushacken sollten oder eine neue Idee haben oder eine Empfehlung, dann erfahrt ihr es auf diesem Podcast-Kanal, also auf diesem Feed, lasst gerne ein Abo da. Und auch von mir nochmal adieu und danke an alle, die auch hinter den Kulissen mitgearbeitet haben. Mario hat einige gerade genannt und ja, Mario, auch an dich danke, ne? Dass du es mit mir ausgehalten hast 4 Jahre.
Aber das war doch ein Vergnügen.
Und all die schönen Tiergeschichten immer für uns hattest. Und wir sagen auf Wiederhören.
Tschüss.
Wo auch immer, wann auch immer. Wir hören uns garantiert irgendwo wieder. Das war's von uns in der ARD-Audiothek von Bremen 2.
Tschüss.
Tschüss.